Habe ich gelesen. Also du wolltest also eigentlich sagen, ja, das war, du wolltest also eigentlich sagen, ja. Naja. In der Tat, ja.
Das ist irgendwie total dumm.
Also ich verstehe, was er meint. Aber wie kann man denn anders sagen? die Sache ist die. Also mir hat es, auf der einen Seite hat es mich immer irritiert, wenn es auch in der Schule verlangt wird, das Gleiche mit anderen Worten zu sagen. Ja, das ist so eine an sich schon für eine absurde Forderung, mit den armen Kindern sofort konfrontiert werden. Und ich glaube, da beginnen sozusagen alle ihre Lebensschwierigkeiten. Ja, weil es ist wirklich steht von unlösbaren Problemen. Unlösbar und gleichzeitig überflüssig. Ja, na gut. Was er aber meint, ist ja völlig anders. Ja. Das heißt, er meint Folgendes, dass man sozusagen, ja, und andererseits, wenn bewiesen ist, dass es nicht gibt, ja. Das heißt, dass wir das Verhältnis der Frage zum Wissen, ja, das ist bei ihm immer so ein Problem. Was uns dazu bewegt, einen Anzug aufzugeben, an der Stelle einen anderen anzunehmen, kann von mannigfacher Art sein. Das zu verstehen, ist es nützlich, das Verhältnis zu betrachten, welche Lösungen zum Beispiel Probleme zum Anlass und Umsprung ihrer Fragestellung stehen. Der Begriff Dreiteilung des Winkels mit linearen Zirkel, wenn einer nach der Dreiteilung sucht und andererseits, wenn bewiesen ist, dass es sie nicht gibt. Ja. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, ja, man kann sagen, die Quadratur des Kreises, ja, dann ist es verstanden. Ja. Ja, wenn ich zum Beispiel sage, Quadratur, das ist so wie eine Quadratur des Kreises. Ich meine eine etwas, wovon ich nach wie vor von Anfang an weiß, dass es nicht funktioniert. Das ist für mich eine Metapher dessen, was schon dasteht. Ja, und weiter. Aber eine völlig andere Situation ist, wenn ich suche nach der Quadratur des Kreises. Ja, wenn ich glaube, dass die Quadratur des Kreises zu finden ist, dann kann ich danach suchen. Ja. Wenn ich danach suche, dann kann man sagen, ich reformuliere das. Ja. Ich reformuliere das im Sinne des Suchens nach irgendetwas. Ja, das meint er. Also wenn ich zum Beispiel eine Frage stelle, ich weiß nicht, was wäre ein analoges Beispiel? Ja. Wie kann man in einem geschlossenen Raum eben ein Käfer finden? Ja, oder was auch immer. Dann entweder meine ich dabei, dass es nicht möglich ist und ich benutze diese Redewendung, ein Beispiel des Unmöglichen, oder ich will es tatsächlich tun. Ja? So kann man sagen, wie meinst du das? Ja, meinst du das im Sinne, es ist so unmöglich wie ein Käfer in einer Box finden, ja, oder also alle miteinander verbessern? Oder meinst du, man muss das tun und man muss etwas dafür unternehmen, ja, um das zu erreichen? Das heißt, meinen ist für ihn so etwas wie eine Weiterführung eines Programms. Ja? Wie er sagt zum Beispiel, Addition kann 1 plus 1, 2, 1 plus 2, 3 und so weiter, aber dann oder das mit Sprüngen. Ja, 1 plus 1 ist 20 oder ich weiß nicht was. Das heißt, da an der Stelle ist es sinnvoll zu fragen, was meinst du? Ja, meinst du dieses Programm? Also willst du in diese Richtung gehen oder willst du in jene Richtung gehen? Das ist eine sinnvolle Frage. Wenn ich aber so ein Programm nicht angeben kann, dann ergibt es keinen Sinn zu sagen, was meinst du? Ja. Was meinst du hat nur den Sinn, wenn ich eine Aussage als Station in eine Beweiskette oder ein Programm oder eine gedankliche Bewegung verstehe. Und im Grunde, was ich fragen will, ist fragen, wie es weitergeht. Was ist eigentlich der nächste Schritt? Ist der nächste Schritt, dass ich die Lösung suche? Oder ist der nächste Schritt, dass ich beweise, dass auch in einem vergleichbaren Fall zum Beispiel keine Lösung gibt? Oder wie benutze ich das sozusagen? Was ist der nächste Schritt? Das ist der Sinn des Beispiels. Also es geht in die Richtung, was Kripke thematisiert. Etwas zu meinen bedeutet, zu wissen, wie man das nächste, oder sozusagen intendieren, ein nächster Schritt. Und dann ist der nächste Schritt bei jemandem, der sucht nach der Lösung, und mit jemandem, das nur ein Beispiel für eine nicht existierende Lösung benutzt, das sind zwei unterschiedliche Schritte in unterschiedliche Richtungen. Dann ist es sinnvoll zu fragen, was du meinst.
Und dann gab es noch diesen Paragraph 352, der ist viel etwas länger. Soll ich den einmal vorlesen?
Ja.
Hier geschieht es nun, dass uns unser Denken einen seltsamen Streich spielt. Wir wollen nämlich das Gesetz vom ausgeschlossenen Dritten zitieren und sagen, entweder es schwebt ihm ein solches Bild vor oder nicht. Ein drittes gibt es nicht. Dieses seltsame Argument treffen wir auch in anderen Gebieten der Philosophie. In der unendlichen Entwicklung von Pi kommt einmal die Gruppe 7777 vor. Oder nicht? Ein drittes gibt es nicht. Das heißt, Gott sieht es, aber wir wissen es nicht. Was bedeutet das aber? Wir gebrauchen ein Bild, das Bild einer sichtbaren Reihe, die der eine übersieht, der andere nicht. Der Satz vom ausgeschlossenen Dritten sagt hier, es muss entweder so ausschauen oder so. Er sagt also eigentlich, und das ist ja selbstverständlich, gar nichts, sondern gibt uns ein Bild. Und das Problem soll nun sein, ob die Wirklichkeit mit dem Bild übereinstimmt oder nicht. Und dieses Bild scheint nun, was wir zu tun, wie und wonach wir zu suchen haben, zu bestimmen. Tut es aber nicht, weil wir eben nicht wissen, wie es zu applizieren ist. Wenn wir hier sagen, es gibt kein Drittes oder es gibt doch kein Drittes, so drückt sich darin aus, dass wir den Blick von diesem Bild nicht wenden können, das ausschaut, als müsste in ihm schon das Problem und seine Lösung liegen, während wir doch fühlen, dass es nicht der Fall ist. Ebenso, wenn man sagt, entweder hat er diese Empfindung oder er hat sie nicht, so schwebt uns dabei vor allem ein Bild vor, das schon den Sinn der Aussagen unmissverständlich zu bestimmen scheint. Du weißt jetzt, worum es sich handelt, möchte man sagen, und gerade das weiß er damit noch nicht.
Das dreht sich um das gleiche Problem. Das ist das Problem der Unterscheidung, was ich ja gesagt habe früher, dass der Unterschied zwischen aktuellen Potenzial und Endlichkeit. Ja, es geht da um beide Fälle im Grunde darum. Das heißt, wenn ich sage, im Sinne der klassischen Logik, in Bezug auf alle Fälle in einer potenziell unendlichen Reihe zum Beispiel dann sagt du, Nature Numbers, ja, das ist Naturzahlen.
Natürliche Zahlen.
Wenn ich in Bezug auf diese Reihe oder Pi eben sage, entweder ist es so oder ist es nicht, dann setze ich voraus einen Überblick über die Unendlichkeit. Und das ist sozusagen der absolute Ausgangspunkt der gleichen platonischen, der postplatonischen Logik überhaupt, die jede Logik, die sozusagen ihren Ursprung hat im Platon-Aristoteles. Und das ist immer noch die Logik des Traktatus, ja, wo Wittgenstein sagt, dass ausgeschlossene Dritte und so weiter grammatikalische Regeln sind. Das heißt, jedes richtig aufgebautes logische System muss über diese Mittel verfügen. Und jetzt sieht es das anders und meint, auf der einen Seite haben wir dieses Bild. Aber was ist ein Bild? Also wenn wir sagen, es gibt es gibt kein Drittes. Ja. Was für ein Bild haben wir von der Augen? Ja. Wir haben nicht das Bild einer unendlichen Raum, weil wir dieses Bild gar nicht haben können. Sondern wir haben ein Bild eines Gottes, der diese Reihe schaut. Und der weiß, der sieht, dass es kein Drittes gibt. Wir sehen ihn aber, als er sieht, dass es kein Drittes gibt. Das heißt, wir unterstellen, wir machen seinen Schritt, wir unterstellen die Möglichkeit einer unendlichen Anschauung. Und diese Gesetze funktionieren über diese oder mittels dieser Unterstellung. Und diese Unterstellung scheint uns plausibel zu sein, weil wir denken, dass wenn wir diesen Überblick hätten, hätten wir das auch gesehen. Ja, weil logisch gesehen kann es dieses nicht geben. Also wir spüren, dass es falsch ist. Und es ist falsch, weil diese Unterstellung ist im Grunde bloß eine Unterstellung. Aber wie gesagt, unser Blick von diesem Bild nicht abwenden. Ja? Das heißt, wir sozusagen quasi sind fasziniert von dieser Unterstellung, von diesem Bild einer unendlichen Betrachtung.
Das ist auch jetzt wieder die Frage nach dem Ort, denke ich, dann, oder?
Ja, das ist die Frage nach dem Ort, aber das ist auch, ja, aber nicht ganz, ja, nee, nicht ganz, ja. Ja, gut, ja, man, das ist eben klassisch, die Frage, was meinst du, ja. Also, ja, man kann in eine Richtung gehen oder in eine andere Richtung gehen. Man kann in eine Richtung gehen und sagen, ja, das ist noch einmal, ja, wie man programmiert, ja, wie man die Zukunft programmiert. Ja, die Frage bei Wittgenstein ist immer wieder, wie geht man in die Zukunft? Ja, wie macht er? Und er macht das immer über eine Figur, also Übergang von Vergangenheit. Es ist ganz klar, man muss ganz klar sehen, wie funktioniert bei ihm der Übergang aus der Vergangenheit in die Zukunft. Das ist immer eine Figur bei ihm. Das ist die Figur des Verstehens. Ja, er versteht das Verstehen als Übergang, als spezifische Form des Übergangs aus der Vergangenheit in die Zukunft. Das heißt, ich habe so gelebt, ja, ich habe gelebt. Und dann habe ich verstanden, irgendwann irgendetwas. Und ab diesem Punkt, wo ich etwas verstanden habe, lebe ich anders. Ja? So. Also dieser Klick, ja, oder dieser Shift, das ist das, was er als Verstehen versteht. Ja. Und alles dreht sich darum. Und dann meint er, ja gut, also wie ich gelebt habe, ist es klar. Was ist dann passiert, wenn ich sage, jetzt habe ich verstanden und weiter mache ich es anders? Ja? Oder mache ich das de facto anders? Wie weit? Und diese Frage, wie weit, ja, ist die entscheidende für ihn. Also alles dreht sich um diese Frage, wie weit. Weil ich denke, wenn ich etwas verstanden habe, immer weiter. Ja, weiter und weiter und weiter. Also ab diesem Punkt immer weiter. Ja, ja, ich habe es verstanden und jetzt mache ich immer weiter. Na gut, und was heißt immer weiter? Das heißt, ich bin dann Gott. Ja. Oder ich tue so, als ob ich Gott beobachte, dass das beobachten könnte, ja, und so weiter und so fort. Ja. Also ich verstricke mich sofort in eine unendliche Perspektive. Stattdessen würde sagen, Wittgenstein, verlass diese, also das Vorschlag, verlass diese innere Perspektive. Nimm eine Außenperspektive an und dann siehst du, hat es sich wirklich verändert, etwas in deinem Benehmen? Wenn ja, dann wie weit, ja, für wie lange und so weiter. Oder ist es im Grunde das Gleiche? Ja. Das heißt, diese Vorstellung von einer Metanoia, ja, das ist die Metanoia, was man in Frage stellt. Diese platonische, ich war in der Hölle, und dann habe ich verstanden, ja. Dann habe ich Licht gesehen und seitdem, ja. Oder dieses seitdem, ja, wenn man die Leute immer fragt, ja, sie sagen, ja, ich war voll Illusionen, ja, das war diese Art Judgment Show, ja, so, ja, ich war voll Illusionen und so, und dann bin ich illusionslos geworden. Ja. Seitdem lebe ich illusionslos. und immer weiter lebe ich illusionslos. So, in unendlich weiter. Das ist eben die Figur, die sozusagen die ganze Ironie von Wittgenstein auf sich zieht. Ja. Man muss ja sozusagen ganz klar sehen, auch woher diese Ironie kommt. Die ist auch ganz klar begründet. Interessant ist aber, dass er dieses und so weiter, er macht seinen Kurzschluss. Dieser Kurzschluss ist der, so deutlich bei Kritke herausgearbeitet, in einer völlig anderen Perspektive. Oder es handelt sich sogar nicht um Kurzschluss, sondern sozusagen um Reflexionen, Kurzschluss des diagnostiziert bei Plato letztendlich. Ja. Das heißt, ein Ineinandergehen oder sozusagen, ich weiß nicht wie, oder komplizierter, also man kann es so beschreiben, zwischen mathematischer Imagination und romantischer Imagination. Ja. Die Vorstellung, jetzt, ich war verliebt, war enttäuscht, und seitdem vertraue ich der Frau nicht mehr. Ja. Diese Vorstellung, ja, ist auf eine merkwürdige, subtile, aber tiefe Ebene verbunden mit der Intuition der natürlichen Zahlen oder Mathematik generell. Das heißt, weil es handelt sich um immer weiter, ja, immer weiter auf die Linie. Ja. Ich muss sozusagen eine geometrische, mathematische Vision, ja, haben, um so etwas zu sagen, um dieses romantische immer weiter nach der Enttäuschung immer weiter enttäuscht werden. Ja, so, es gibt so Sätze, die ich immer lieber, da war es eben enttäuschte Liebe, so das Thema des 19. Jahrhunderts, und bei einen Roman von Turgenev, trifft man genau diesen Punkt. Der Held sozusagen am Ende des Romans völlig sozusagen desillusioniert, fährt nach Nizza, ja, nicht wahr? Und seitdem habe ich ihn immer am gleichen, um gleiche Zeit, um 5 Uhr, in einem Café gesehen, perfekt gekleidet und Tee trinkend. Ja. Ja, so. Seitdem hat man das immer gesehen. Ja. Immer in der Unendlichkeit, jeden Tag waren um 5 Uhr. Da spürt man diese mathematische, ja, das mathematische der Enttäuschung, die Mathematik der Romantik, ja, ganz deutlich. Und so zwischen dieser Magie der Mathematik und der Romantik des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es diese sehr, sehr tiefe Verbindung. Und mit der spielt er.
Das ist auch schon eigentlich total kantianisch, oder? Also Mahavan macht ja auch die genau diesen Wurf, ja, von der mathematischen Reihe. Ja.
Das ist bei Kant, aber das beginnt schon bei der Sprung beginnt wirklich mit Platon. Das ist die ganze Konstellation mit Platon. Weil an dem Moment, an dem Platon sagt, sozusagen die wahre Liebe ist die Liebe zum Dreieck und die wahre Liebe ist die Liebe zum Gesetz des Dritten, ja, oder was? Das aufgeschlossene Denken. Ja, und zwar, das ist wahre Liebe insofern, dass man ganze erotische Gefühle und so weiter, dass man sozusagen alles Erotische transformieren kann und muss in die Liebe zum Dreieck, ja, weil es die höchste Form des Erotischen ist. Also was ich gestern gesagt habe, die Verbindung zwischen Erotik und Diskurs, ja, ist die Freiheit, ist die Wahrheit liebenswert, ist die Wahrheit verführerisch, ja, gibt es eine Identifizierung zwischen Phallus und Logos? Ja? Ist es wirklich so, dass man, dass wenn die Wahrheit sich entblößt, ja, das ist alles diese Figur, nackte Wahrheit, ja, dass die Wahrheit sich entblößt, dann siehst du die und danach bist du ein anderer Mensch. Ja? Wenn ein Buch zu dir spricht, wenn du Dreieck siehst, ja, du siehst die Wahrheit. Und diese Wahrheit in ihrer pornografischen Evidenz, in ihrer unmittelbaren Erscheinung, plötzlich verändert dein Leben, seitdem liebst du nur die Wahrheit. Ja? Ja, diese Veränderung, diese Metanoia. Ja? Das ist eben der Punkt, der Wittgenstein absolut fasziniert. Er sicherlich, er denkt nicht anders, ja? Das ist ganz klar. Er denkt nicht anders, aber er begleitet dieses Denken mit einem skeptischen Kommentar. Im Grunde aber dreht sich alles ständig um diese Metanoia. Ich habe es gesehen, ich habe es verstanden und seitdem bin ich in Bahn, ja, oder, ja, und seitdem gehe ich in diese Richtung und seitdem ist mein Leben anders geworden. Ich kann diese Vision nicht vergessen, ja, diese Vision dieser Wahrheit, die mir gezeigt hat, im Diskurs, in der Mathematik, ja, und so weiter. Treibt mir immer weiter, das ist ein Ideal, den ich nicht sagen kann. Ja, das.
Und die ziehen dann auch tatsächlich wirkliche Änderungen und also auch wahrnehmbare Änderungen nach sich, also so Form von Erleuchtung. Also bei Krieg und Frieden gibt es ja diesen Fürst André, der ständig diese, also verschiedenste Erleuchtungserfahrungen hat und die seine ganzen, also diese ganzen großen Lebensabschnitte dominieren und auch verändern.
Ja, aber auch wieder nicht, ja. Das, als Uelbeck hier war, ja, ich habe ihm gesagt, dass sein Prosa vor allem dieser Elementarteilchen. Ja. Erinnere mich sehr an später vor allem Prosa von Tostoevsky, zum Teil an Gegen Frieden, aber später. Und tatsächlich, er hatte gesagt, dass ich völlig recht habe, er hat ständig sozusagen das Elementarteilchen geschrieben, hat ständig gelesen, Kreuz aus der Hand. Und dieser Rhythmus ist sehr interessant eigentlich, wenn Sie genau schauen, das ist bei Spätentastung noch ausgeprägter, aber im Grunde ist der Rhythmus eine ganze Zeit und auch Krieg und Frieden. Und Tolstoi war Lieblingsautor von Wittgenstein. Ja, auch. Ja. Da ist immer diese Figur, die ich so beschreiben würde. André kam, oder ich weiß nicht, Ivan kam in die Kirche. Ja. Er sah diese Masse von Menschen, die sozusagen, ja, und dann hat er verstanden, wie das Leben und so. Und dass er falsch gelebt hat und plötzlich ein Gefühl, das er und so und so und das dauerte und dann plötzlich eine Musik und dann. Aber er war so erzogen und so verdorben von der Konvention dieser Welt. Seine Psyche war so ruiniert von seiner Erziehung und seiner Freundschaften und Liebschaften und Liebe zum Pferden oder was auch immer, dass irgendwann hat er bemerkt, dass ihm alles das irgendwie langweilig geworden ist und alle diese Gesichter, die ein bisschen zu kitschig sind und alles diese und angewidert und gelangweilt kam er raus. Ja, als eine ständige Wechsel, weil man liest ja viele Autoren, die unter der Tastatur einfach stehen, aber Houellebecq ist es wirklich fast wie eine Parodie, das ist jeder Absatz hier. Wechselperspektive von Unendlichen auf Endliche. Das ist typisch von Tastatur, es ständig endet. Er springt die ganze Zeit zwischen diesen zwei Möglichkeiten und wenn er auch ständig ankündigt, dieser Moment der Kehre oder dieser Moment der Metanoia und so weiter, fixiert er immer die Unfähigkeit des Menschen, das durchzuziehen. Ja, irgendwann kommen andere Gefühle, irgendwann wird dieses Gefühl schwach, irgendwann vermischt sich irgendwie und irgendwann ist es nicht mehr da.
Es gibt
nicht zufällig, benutzt er das Wort Infektion, ja, von seinem Tod, ja, also letzte Zeit. Das ist interessant, ja. Er sagt, dass man wird mit diesem unendlichen Gefühl und so weiter infiziert. Ja, und es ist so wie eine Krankheit, die aber hat ihren Verlauf und geht weg. Ja. Er kann sogar sagen, es gibt Epidemien, wo die Millionen von Menschen, so wie vor Kommunismus, ja, Millionen von Menschen plötzlich von der Unendlichkeit krank werden. Ja, sozusagen, ja, sie werden sozusagen von der Bacillus der Unendlichkeit befallen. Aber irgendwann beginnen sich auch wieder Familien zu sehen. Und das ist jedes, und das ist einfach weg.
Es gibt eine Figur, die auch lustigerweise den Namen Plato trägt. Plato trägt so einen
Platon Karata.
Genau. Und der, bei ihm ist es ja nicht so. Also er hat schon irgendwie so ein ganz straightes Leben, bloß dass er dann natürlich erschossen wird und irgendwie trotzdem also so eine körperliche Krankheit hat und stinkt und ständig fiebert und so. Aber an sich ist ja schon so eine Verkörperung so einer geraden Linie im Jetzt.
Ja.
Diesseits ohne sich von irgendeiner Art und Weise des Unendlichen überhaupt nur berühren oder infizieren oder sonst irgendwie anstecken zu lassen.
Ja, aber wenn man das genau liest und auch die Diskussionen, die darüber dann geführt werden, auch später um die Jahrhundertwende, es ist ein Versuch bei Tolstoi gewesen, so etwas wie eine Mittellinie zwischen dieser diesem Leben, jenem Leben zu finden. Dieser Platon Karatayev ist nirgendwo gewissermaßen. Ja? Er ist weder im realen Leben verankert, noch erfährt er eine Metanoia. Im Grunde ist es ein Zustand, von dem Tolstoi immer geträumt hat. Und dann sagt er diese berühmte sozusagen Figur, ja, die von der Wittgenstein praktisch ausgeht. Ja. Wittgenstein, die ganze Philosophie von Wittgenstein geht von einer Bemerkung von Tolstoi aus. Ja. Wo er sagt, im Grunde müssen wir so leben, dass die Frage nach dem Sinn des Lebens nie auftaucht. Das ist nun die einzige richtige Lebensform. Taucht sie irgendwann auf, ist jede Antwort falsch. Und Platon Karatayev ist jemand, der schwebt ja, so durch das Leben in einer Form, wo diese Frage nach dem Sinn des Lebens nie auftaucht. Ja. Die Frage stellt sich nicht und er lebt das ganze Leben lang, ohne sich je diese Frage zu stellen. Stellt sich diese Frage, führt sie zu diesem Rhythmus der ständigen Brüche. Also führt sich nicht dazu, dass man richtige Metanoia lebt. Ja? Und das ist das deutsche Kritik an klassischen Platonismus und so weiter. Charakteristischerweise, man fragt sich immer, warum, wenn man russisches Denken sozusagen oder russische Einflüsse nimmt, spricht man immer über Romane und fast nie über die Traktate. Ja. Oder selten, vielleicht Martin oder vielleicht noch. Aber. Weil das ist die anti-utopische russische Literatur des 19. Jahrhunderts. Also sozusagen eine Übung in der Anti-Utopie. Und das heißt eine Übung in der Narrativisierung des philosophischen Diskurses. Im Grunde sowohl Tolstoi wie auch Dostojewski machen immer das Gleiche. Zum Teil auch Turgenev, aber Tschechow, ja, und dann schon massiv ja, im 20. Jahrhundert von Bille plus. Ja. Sie nehmen einen typischen philosophischen Diskurs, verkörpern das in einem Helden und sehen, was daraus wird. Ja. Also nicht sehen, was daraus wird, aber beschreiben, was daraus wird. Und bei Tolstoi ist es immer diese klassische antike ja, Geschichte, ja, diese Metanoia-Figur. Und er zeigt ständig, dass es zu diesem Zickzack kommt. Ja, die Figur kommt nie zur Ruhe, weder auf einer Ebene noch auf der anderen. Sie steht immer in dieser Bewegung. Ja, genauso wie Dostojewski, ja, da man fragt sich, was ist der Agora, ja, nicht wahr? In einer unter den heutigen Verhältnissen ja, und kommt zum Schluss, es ist ein familiärer Skandal ja, um das Geld herum. Ja. So, so ungefähr. Wo praktisch plötzlich diese ganze antike Figur und der Skepsis und so weiter wieder auftauchen. Ja. Aber in einer völlig, oder kantianische, diese moralische Geschichte und so weiter, aber in einer völlig absurd, ja, irrationalen und von Anfang an der Verfall unterliegende Form. Also diese ganze russische Romane, ja, die nicht zufälligerweise schreibt ja Nietzsche, ja, dass er die Chance für die Menschheit wäre, wenn sozusagen russischer Romanist das Leben von Christus, ja, Leben Christi beschreiben könnte. Das macht er dann Bulgakov, ja, nachdem er das gelesen hat. Es ist eben diese Narrativisierung des Diskurses, ja, das sofort als Anti-Utopie, als die Unmöglichkeit, die unendliche Perspektive aufrechtzuerhalten. Ja, das ist der Punkt. Ja. Man verfällt sofort dem Endlichen. Und kann diesen Impuls nicht stabilisieren. Ja? So wie bei Dostojewski, The Simon, ja, nicht wahr? Tut das, wenn er aber tot ist, beginnt seine Lerche besonders widerwärtig zu stinken. Ja? Das ist so ein Punkt, wo die Zensur interveniert hat. Und er hat sozusagen, er musste eine offizielle, typisch für die Zeit, offizielle Regierungserlaubnis bekommen, diese Stelle zu behalten im Roman, weil sozusagen damals war die Regierung verpflichtet, Schutz der Heiligtümer. Ja, und sozusagen nach der offiziellen Lehre war sozusagen der Heilige, unser Simon war Heilige, ja, nicht wahr, konnte nicht stinken. Ja. Also konnte man sozusagen nicht erlauben, ja, dass der Schutz. Allerdings gibt es in Roman keine Szene, wo The Semen offiziell sanktifiziert wäre. Ja, und das hat er so argumentiert. Ja, das beleidigt die Kirche nicht, weil es gibt keine Szene, wo The Semen offiziell von der Kirche als Heiliger proklamiert wäre. Ja. Und so die Tatsache, dass er stinkt, beleidigt die Kirche nicht. Ja. Aber die Idee ist ja klar, dass man es, wenn man das im Leben durchgezogen hat, klappt das im Tode nicht. Also man kann es nicht durchsetzen. Ja, man kann kein Ideal, keine Metanoia und so weiter wirklich verwirklichen. Ja, man kann es stabilisieren. Und das ist im Grunde nichts anderes als Wittgenstein. Ja, Wittgenstein will ja sagen, man kann unendliche Perspektive nicht stabilisieren. Man denkt, er hat irgendetwas verstanden und macht in diesem Sinne, aber es ist eine Illusion. Und zwar von Anfang an.
Wo meinen Sie das bei Bulgakov?
Meister Margarete. Ja, er versucht sozusagen, aber in einer gebrochenen Form, ja. Aber er sozusagen imaginiert einen Schriftsteller, der das macht.
Weil eigentlich ist es ja schon ein Idiot, der alles geschrieben, oder? Also Nietzsche schreibt ja auch darüber in dem Antichrist, dass er das irgendwie darin irgendwie wiederentdeckt, diese Geschichte.
Ja, Idiot ist ja ein Versuch im Evangelium, ja. Aber der Punkt ist der, dass es, weil sozusagen alle diese Figuren in Petersburg verlegt werden, dann kann man sagen, ja gut, das ist sozusagen ein gewisser Interpretation des Christentums. Und zwar die dann Nietzsche übernimmt, aber nicht so direkt. Ja. Also was im Grunde Dostojewski macht, Bulgakov macht, er macht diese Figur des Idioten und projiziert das direkt auf Christus, ja, er beschreibt Christus, wie das Dostojewski geschrieben hat. Nur sozusagen diese Situation, aber weil er diese Figur, er macht das, aber es scheint ihm zu naiv zu sein oder zu direkt. Und er macht das also nicht selbst, sondern er findet die Figur von einem Schriftsteller, der das macht. Und dann beschreibt praktisch das Schicksal des Schriftstellers. Diese Schriftsteller ist interessanterweise aber sicherlich Verbündete des Teufels, ja, nicht von Voland. Und Voland ist das dann. Da gibt es im Manuskript, hinter Voland steht immer ST. ST Punkt. Das ist dann. Und Stalin hat ihn doch zweimal angerufen, zweimal gerettet und wartet ihn auf den dritten Anruf. Ja. Das ist die berühmte Geschichte, dass er immer in der Nacht aufgestanden ist und gesehen hat, ob er Telefon abhandelt und so weiter. Weil Stalin rief die Leute nur in der Nacht und dann hat er nie mehr angerufen.
Aber diese Verbindung, die verstehe ich in dem Buch auch sowieso nicht wirklich. Diese Kopplung zwischen diesem Meister und dem Teufel, also weil der Meister ist ja sozusagen schon so dieser Ausgestoßene, der irgendwie vertrieben ist, nicht schreiben darf und irgendwie Probleme auf jeden Fall hat mit den offiziellen Behörden und dem offiziellen Regime. Und dann verbindet er sich mit dem Teufel und inszeniert das absolute Fest sozusagen, oder ja. Der Teufel auf jeden Fall. Aber und das kommt, es gibt so eine merkwürdige Doppelung zwischen dem Regime, was ja sowieso schon das Teuflische ist, und dem Teufel, der sich sozusagen dann selbst bekämpft oder so. Das genau, ist für mich so eine komische Kreisbewegung, die nicht also nicht hundertprozentig nachvollziehen kann.
Doch, das Problem ist, dass das Regime ist nicht teuflisch genug. Ja, das ist die Figur bei sehr vielen Autoren dieser Zeit. Also das ist die ganze russische Moderne ist im Grunde durchzogen durch diese Idee. Ja. Dass Platonow, ja, wenn Sie gelesen haben, das ist der Beste, einer der Besten, vielleicht der Beste. Da gibt es ja diese Chemenguru und Katlavan. Und dann, das ist eine Gruppe von Menschen, die die Reinheit des Kommunismus erreichen wollen, und die ständig bringen Leute um, ja, die denen nicht passen, ja, also die erschießen ständig die Leute. Und am Ende werden sie vom Regime liquidiert, weil in der Zeit will das Regime keine Utopie. Das heißt, sozusagen, das Regime, das stalinistische Regime, war von der radikalen Moderne in Russland verstanden als Verrat an das wahre Teuflische, als sozusagen Versöhnung mit der Wirklichkeit, Rückkehr der Banalität, Rückkehr des Alltags, Sanktifizierung. Der Korruption und ja, also Rückkehr unter der roten sozusagen Oberfläche, alle im Grunde traditionelle Lebensformen. Majakowski hat sich erschossen aus Protest, ja, gegen die Rückkehr von Gutjahr, Rückkehr vom Alltag. Ja, ja, er hat diese berühmte Zeile, was er erklärt, ja, warum das gegen den Alltag. Also, weil die haben in einem Mysterium gelebt, ja, da war kein Alltag. Ja, 20er Jahre gab es ja keinen Alltag. Gab es überhaupt keinen Alltag. Gab es keinen Gegenstand, gab es kein Geld, gab es im Grunde nichts. Ja. Das ist ein Grund, sehr gut beschrieben, ja, von Wagner. Wagner, es gibt so eine, jetzt ist es der Buchgesang, ja, ist die Übersetzung ins Deutsche, wo Wagner beschreibt die Lebensweise dieses Kreises um Bachtin herum. Einige Leute noch habe ich gekannt, ja, sie kamen aus Gulag zurück, ja, noch in den 60er Jahren habe ich getroffen, noch Freunde von Bachtin und Harms, ja, viele waren da, also aus diesem Milieu. Da gab es nichts zu essen, ja, da gab es keinen Wirbel, ja, da gab es ja keinen Alltag, es gab keine Verlustmöglichkeiten und so weiter. Die Leute haben einfach überlebt. Ja. Und die haben das genossen, die waren immer hungrig, ja, zum Teil unter Drogen, zum Teil nicht. Und immer so einen fantastischen irrationalen Zustand. Ja. So, das war Delirium, ja, das war eine Situation Delirium. Das ist von Wagner so gut geschrieben. Dieses Delirium. Und dann plötzlich kommt das, was beschreibt, ja, mit Hass. Ja. In Master Margarita kommt diese Häuser und größere Verwaltung, und da sitzen die Leute und die gehen ins Restaurant, und einige dürfen ins Restaurant gehen und andere nicht, ja, und bekommen dann unterschiedliche, und das sind die, ja, so beginnt mit dieser Geschichte, mit diesem ganzen Schriftsteller, da hat einer drei Kinder und kranke Frau, kann zu Hause nicht schreiben, braucht, ja, also ein Zuschuss, ja, also beginnt dieser ganze Kram. Und dann besser, so richtige Satan, ja, also das ist sozusagen kleiner Satan, ja, Milky Bis, ja. Es gab schon einen Roman um die Jahrhundertwende, der hieß Der kleine Satan, ja, also der Milky Bis. Und das war Sozialisten übrigens, war ein Geschehen von Mirischkowski, das war sehr, sehr populär. Dann wieder sozusagen kam ins Gespräch. Die sind kleine Satans, ja, also besser die große. Ja, er verbindet sich mit einem wahren Delirium, ja, mit einer aus der Tiefe der Geschichte kommenden, aus der Tiefe der Kultur kommenden sozusagen absoluten Zerstörung, ja, und nicht mit diesem totalen Karneval und nicht mit diesem sozusagen Reibung und Zerstörung des Einzelnen und der Alltag. Das ist das Thema von Bakhtin. Ständige Beschwörung von Karneval, von allgemeiner Zerstörung, Sprengung und so weiter. Das war Reaktion auf diese Politik der Mitte, steinische Politik der Mitte. Die waren alle am Boden zerstört. Ja. Die russische Moderne ist einfach am besten nicht gut.
Aber dann ist es eigentlich auch komisch, wiederum, dass trotzdem der Wolland, also das ist ja genau dieses Paradox, und wie das denn Wolland genau derjenige ist, der den Karneval dann zur Höhe treibt. Ja. Dann dürfte es eigentlich, also eigentlich ist es nicht, also ich weiß nicht genau, dürfte es eigentlich nicht Stalin sein, sondern müsste irgendeine andere Figur sein, weil Stalin ist ja schon die Figur der geregelten Mitte-Verhältnisse.
Ja, das ist so eine. Die Zeit war so. Also es war dieser. Das sind alle Kinder der Bohème. Ja, das sind Kinder der Bohème. Und die an der Macht waren frustrierte, also wie in Deutschland, ja, da waren frustrierte Künstler und da waren frustrierte Dichter. Ja, ja, da waren alle frustrierte Dichter, was alle sozusagen die Menschen mit Imagination oder Philosophen und so weiter. Dann haben sie sich umgebracht, oder Stalin hat sie umgebracht oder von der Nacht abgedreht und so weiter. Aber was ist Stalin selbst? Ja? Der schlief am Tag, den ganzen Tag durch. Ja? Der war praktisch wach um 6 in der Abend. Ja? Dann hat er eine Orgie organisiert. Ja? Er hat sozusagen Feste organisiert jeden Tag. Da waren so Mädchen aus Ballet und so aus Kino, ja, und so. Dann hat er so getrunken, ja. Dann hat er einen Film gesehen oder zwei. Das ihm von der amerikanischen Botschaft zugestellt worden war, so meistens Western und so, also Hollywood-Filme. Dann hat er angefangen zu arbeiten. Arbeitete die ganze Nacht durch, ja, war unglaublich effektiv. Also man weiß, dass Stalin absolutes Gedächtnis hatte. Ja. Er hatte wirklich sozusagen alle Details, alle Namen, alle Papiere und so weiter. Er war nicht jemand, kein Überflieger. Er hat wirklich mit Papieren gearbeitet, hat alle Zeilen im Kopf und so, von A bis Z, alle Namen im Kopf, alle Situationen und so. Und dann schlief er ein, ja, so Tag an Tag. Ja. Ja, das ist dieser Nächtliche. Und dann hat er die Leute angerufen, ja, hat zu sich bestellt in der Nacht. Ja. Das ist die dämonische Seite. Also Nachtmensch, das ist praktisch, das Ganze funktionierte im Bahne praktisch eines, das ist wie Herrschaft. Auf der anderen Seite die Zombie-Herrschaft, ja, sozusagen in der Nacht. Und das heißt, das stalinistische Regime im Unterschied zu dem, was danach kam. Danach kam totaler also Kleinbürgertum und Spießertum, also zu meiner Zeit. Das war noch ambivalent. Am Tage herrschte totales Spießertum, in der Nacht aber ja, dieser orgiastische, merkwürdige, hysterische, und das alles, was Bakhtin beschreibt, diese Karnevalisierung, wo er sagt, einem wird sozusagen eine Krone gegeben und dann eine halbe Stunde wird Krone weggerissen, der wird bespuckt, ja, und so umgebracht. Ja. Und das war jeden Tag so. Jeden Tag wachte man auf, also das muss man auch sehen, ja? Jeden Tag wachte man auf und sah in der Presse, was praktisch in der Nacht entschieden worden war. Und meistens war es eben so, dass die Schädlinge von früher waren plötzlich sozusagen die Gesetzgeber von heute und die früher Politbüro-Mitglieder galten erschossen und so weiter. Und ja, und so fort. Ja. Und da hat man dieses Gefühl, in der Nacht passiert etwas und der ganze Land, ja, das Erste, was man tat, man hat eine neue Braune gelesen, ja, weil dort stand, was eigentlich in der Nacht entschieden wurde und wie der Tag aussieht. Vielleicht mit völlig anderen. Ja. Und das beschreibt eben, das ist das Karnevalistische. Es ist eine merkwürdige Konstellation, ja, zwischen einem dämonischen, vampiristischen Karneval, ja, das in der Nacht immer stattfand, und dieser geregelten Ablauf des Tages, wo sozusagen alle Zombies schliefen, ja, und so normale sowjetische Menschen einfach ihre normale, diese Geschichte, ja, mit kranken Frauen und Kindern und Krankenhaus und Zuschuss und Gehalt und so, was man kauft, was man verkauft, was sagt. Ja, das heißt Regel. Das war die Stalinzeit. Alle Verhaftungen, ja, gingen, muss man auch sehen, zwischen 4 und 5 in der Nacht. Ja. Das heißt, alle zuständigen Leute, ja, die verhaftet werden könnten, ja, und das waren alle, haben alle Sachen geparkt und waren in der Zeit wach. Ja, und das war zum Beispiel mein Vater die ganze Zeit. Mein Vater war meinetwegen der war Direktor oder Verwalter eines Elektrosystems. Also relativ großen Elektrosystems. Aber Elektrosystem ist also eine relativ kleine Funktion im Süden Russlands. Ja. Und dann war ich im Ministerium für die Elektrifizierung von Energie. Und er hat erzählt, zunächst einmal, als er ernannt worden war, hat er seinen Vorgänger in seinem Büro mit aufgeschlitzten Kehle gefunden, ja, hat Selbstmord begangen. Und dann war auch jede Zeit, da war alles geparkt und so, jede Zeit ist er aufgewacht, so in dieser Zeit, wartet, ob er verhaftet wird oder nicht, und dann schlägt wieder ein. Ja. Und so die ganze Land, ja, lebt in diesem Rhythmus. Und dieser russische Moderne, also es ist noch nicht alles übersetzt, es ist ein riesiger Massiv von sehr, sehr guter Literatur, das ist im Grunde nicht schlechter als im Moderne, der hat diesen Zustand sehr gut fixiert. Ja, diese Erwartungen, diese Identifizierungen und auch diese Identifizierung mit einer noch dämonischen Macht, ja, mit der man verbindet gegen diese kleine Dämonen. War schon eine faszinierende Zeit. Aber meine Zeit war völlig anders. Meine Zeit war schon die Herrschaft des Schwarzmarktes und totale Versinken, kleinbürgerliche Ideen, sozusagen Träumen. Dreizimmerwohnung, Fünfzimmerwohnung, gut, Deutsche. Das ist alles weg. Ja, gut. Damit sind wir 40 Jahre.